Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Sabri Irigit. Viel Spaß!
Wir können immer etwas tun. Wir können immer überlegen, was ist ein guter nächster Schritt. Und wenn es nur durchatmen ist, ne, dann ist es auf jeden Fall etwas, was wir tun können, um Kraft zu gewinnen und Energie zu tanken. Und was ich mir, insbesondere in Deutschland, ich bin ja auch viel im arabischen Raum unterwegs und habe ja auch viel Kontakt zur Türkei, auch beruflich. Ich wünsche mir für uns alle in Deutschland, dass wir aufhören, uns an Themen abzuarbeiten, die wir nicht ändern können. Wenn ich sehe, was sich Menschen an Themen abarbeiten, am Stadtbildaussagen von Herrn Merz, also bis es so totgekaut ist, dass keiner es mehr hören will, an ich habe einen Migrationshintergrund und habe es trotzdem geschafft und ich werde immer wieder diskriminiert. Hört doch mal auf mit dem Gejammer. Lasst uns doch jetzt mal endlich unsere Arbeit machen. Und wenn ich manchmal sehe, ich gucke auch auf LinkedIn, ich habe so ein festes Zeitfenster, wo ich jeden Tag mal reingehe. Aber wenn ich sehe, wie viel Zeit Leute darauf, dann frage ich mich, was sind das für erfolgreiche Entrepreneurinnen und Entrepreneure, wie könnt ihr überhaupt Geld verdienen in der Zeit? Für mich ist nicht wichtig, die Fehler aufzuzählen, sondern zu sagen, was habe ich eigentlich gelernt? Vielleicht aus Dingen, die unglücklich waren, aus Dingen, die sehr gut gelaufen sind. Und die schreibe ich mir auch auf. Also das Dokumentieren ist so wichtig, nicht nur im Kopf durchzugehen, sondern wirklich mal aufzuschreiben und da reinzugehen und auch zu sagen, was hat das denn für eine Erkenntnis für mich und welche mutigen Schritte kann ich denn fürs nächste Jahr angehen? Also da kann ich dann Sachen mit rübernehmen.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel, ich mache das hier seit 2018 und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute in einem ganz besonderen Jahresend-Special. Wir wollen mal schauen, wie man eigentlich die Tage gut nutzt zwischen Weihnachten und Silvester, wie man sinnvoll und effektiv reflektiert, wie es Ganze gelaufen ist, ob man die eigenen Ziele erreicht hat und wie man dann vor allen Dingen ja auch richtig gut neu durchstartet ins Jahr 2026. Dazu habe ich mir jemanden eingeladen, der in diesem Jahr schon zweimal zu Gast war im New Work Chat, und zwar ist das der liebe Sabri Irigit von den Next Action Partners. Wir haben hier im Podcast in diesem Jahr schon über die Frage gesprochen, wie wir uns besser organisieren, wie wir uns besser sortieren mit Hilfe von Getting Things Done und der Frage, welche Prioritäten setzen wir eigentlich, wie richten wir uns aus. Und heute wollen wir eben nochmal darüber sprechen, wie kann man eigentlich eine gute Retro machen für sich selbst, wie kann man schauen, wo man steht, also eine Bestimmung, eine Ortsbestimmung gewissermaßen hinbekommen und wie kann man dann neu lossegeln in das neue Jahr, das ja viele Chancen wieder bietet. Wir denken ja hier im Podcast immer nur in Chancen und da wünsche ich euch gute Unterhaltung und viel Inspiration. Ich glaube, Sabri ist genau der Richtige für diesen Podcast hier und ich wünsche euch auch gute Gedanken in diesen Tagen, dass ihr zur Ruhe kommt und vielleicht auch nochmal ganz neu für euch herausfindet, was ihr wirklich, wirklich machen wollt in 2026. Viel Spaß und gute Unterhaltung und wir hören uns dann am Ende des Podcasts nochmal kurz wieder. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Sabri wieder da ist. Schöne Grüße aus Rostock City.
Hallo Gabriel, ja, wie schön, dass du quasi eine meiner letzten Amtshandlungen sein darfst, wobei das ist ja gar nicht nur so rein Business, ist ja auch schon Herzenssache mittlerweile, wenn wir uns treffen, und herzliche Grüße aus meiner Heimatstadt Essen, der wunderschönsten Stadt im Ruhrgebiet, und für alle, die das zuordnen wollen, Rot-Weiß-Essen und Zeche Zollverein, Punkt.
Du hast dir klammheimlich einen neuen Rekord aufgestellt, niemand vor dir war dreimal in einem Jahr zu Gast in diesem Podcast. Wie hast du das geschafft?
Ich keine Ahnung. Ich weiß. Bitte erwähne, dass ich mich nicht selbst eingeladen habe. Und dann hoffe ich natürlich, dass die Leute jedes Mal mitgeben und dass jetzt nicht deine Zuhörerinnenzahlen rapide runtergehen, weil sie sagen, das ist schon wieder der Typ da mit seinen Effektivitätsansätzen und seinen Produktivitätsoptimierungshacks. Also ich hoffe, dass wir das auch gefühlvoll gestalten können, dass tatsächlich auch was dabei ist. Mein Ziel ist es ja auch, ich bin ja ganz neidisch, also erstmal nochmal auf diesem Wege auch nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinen 7 Jahren Podcast, jetzt gerade kurz dahinter. Ja, du, ich weiß gar nicht. Vielleicht will ich dann meine eigenen Top Ten schaffen. Aber ich gucke ja immer ganz ehrfurchtsvoll auf die Leute, die es in deine Top Ten geschafft haben. Und da muss ich sagen, 7 davon habe ich tatsächlich auch gehört. Die anderen 3 nehme ich mir auch noch vor. Und das sind tatsächlich auch sehr, sehr gute Podcasts gewesen. Also ich brauche halt auch Ziele und vielleicht brauche ich dann halt mehr Podcasts und höhere Streuung. Nein, Spaß beiseite. Ich freue mich, wenn wir heute quatschen.
Ich freue mich auch, dass du wieder da bist. Heute nehmen wir das mal remote auf. Die anderen beiden Male haben wir das vor Ort aufgenommen. Und wir wollen heute mal über die besondere Chance sprechen, so möchte ich es mal formulieren, die sich jetzt vielleicht zum Ende des Jahres auch bietet, nämlich mal in die Reflexion zu gehen. Wie ist dieses Jahr eigentlich für mich gelaufen? Wo stehe ich gerade und wo will ich hin? Du hast einen sehr schönen Spruch vor kurzem auf LinkedIn gepostet. Da hast du geschrieben, Fokus ist keine Frage der Disziplin, Fokus ist eine Frage der Haltung. Da habe ich Fragen, lieber Sabri, für die, die dich nicht kennen. Stell dich doch am Anfang auch gerne nochmal vor.
Ja, sehr gerne, Gabriel, Dankeschön. Also mein Name ist Sabri Egid. Ich lebe seit jetzt knapp 26 Jahren in Berlin, wenn Silvester sich jährt. Komme gebürtig aus Essen und habe eine Firma, die heißt Next Action Partners. Und mit dieser Firma beschäftigen wir uns oder haben wir uns in den letzten Jahren seit 2013 vornehmlich damit beschäftigt, Menschen dabei zu helfen, produktiver zu werden, nämlich unter Zuhilfenahme der Getting Things Done Methode oder kurz auch GTD genannt, von David Allen. Und haben damit, würde ich sagen, etliche Seminare, Trainings, Coachings und Keynotes gegeben in dem letzten Jahrzehnt und das eigentlich so zum Selbstmanagement-Standard gemacht für viele Menschen. Wobei es mir immer darum geht, dass wir eine, dass mir darum geht, dass die Menschen verstehen, dass Getting Things Done nicht nur eine Methode ist. Ich weiß, meine Kolleginnen und Kollegen rasten jedes Mal aus, wenn ich sage, es ist keine Methode, es ist ein Ansatz. Ja, was ist der Unterschied zwischen Ansatz und Methode? Für mich ist es eher ein Denkmodell. Viele Leute verbinden Getting Things Done immer sofort mit, Listen machen, nächste Schritte Listen und To-Do-Listen. Und für mich ist es eher eine Haltung, nämlich sich klar zu machen, dass es darum geht, dass wir das Richtige tun zum richtigen Zeitpunkt. Und dass wir uns immer angemessen mit dem beschäftigen, was wir uns gerade sozusagen vorgenommen haben im Moment und nicht in diese Parallelitäten gehen und eher da so eine Haltung tatsächlich draus machen und so eine eigene Klarheit darin schaffen, anstatt zu sagen, ich bin jetzt der beste Listenoptimierer oder die beste Listenoptimiererin, sondern eher ich Klarheit darüber habe, was ich will, in welche Richtung ich gehen möchte, was ich erreichen möchte, was ich nicht möchte und dementsprechend natürlich auch ein Stück weit das technisch organisiere. Nur vorweg kommt die Klarheit und dann kommt die Organisation. Noch eine Ergänzung dazu. Nachdem wir immer nur so mit einem Produkt Getting Things Done gearbeitet haben, haben wir gemerkt, was kommt eigentlich danach? Wenn ich die Klarheit habe, kann ich auch in die Kommunikation gehen. Und wir helfen einfach Menschen dabei, sich selbst zu führen, andere zu führen und damit auch ihr Business oder ihr Umfeld dann zu führen, weil wirksame Führung nach außen geht nur, wenn wir wirksame Führung nach innen haben. Punkt.
Ja, wir haben 2025 interessanterweise auch so ein bisschen diese Journey anhand meines Beispiels ein Stück weit durchlaufen. Anfang des Jahres haben wir uns getroffen und mal so ein bisschen geschaut, wie kann man eigentlich mal evaluieren, wo man steht. Das habe ich ja in der Zeit auch tatsächlich getan. Wie kommt man eigentlich in gute Fragen, in welche Richtung man gehen will, welchen Kurs man einschlägt? Und dann haben wir uns im Sommer nochmal getroffen und da habe ich dann auch aus meiner Story berichtet, wie ich vorgegangen bin. Du hast auch noch weitere Tipps gegeben. Es haben sich wirklich viele angehört. Es gab auch viele positive Resonanzen. Und jetzt sind wir also am Ende 2025. Und ich hoffe einfach mal, dass viele, die hier zuhören, sich diese Zeit auch zu Herzen nehmen und vielleicht auch nutzen, insofern, als dass sie sich eben auch ein paar gute Fragen selbst stellen. Und bevor wir da auch reingehen, würde ich dich erstmal fragen, lieber Sabri, wie fühlt sich denn 2025 für dich in der Retrospektive an?
Intensiv. Es war ein wahnsinnig intensives Jahr auf allen Ebenen, beruflich, privat. Es war das für mich herausforderndste Jahr in den 13 Jahren Selbstständigkeit, die ich jetzt mit Next Action habe. Ich war ja mit Mitte 20 auch schon mal selbstständig, hab gegründet, dann auch verkauft nach 2 Jahren. Aber selbst da, wo ich ganz jung und ganz unerfahren war, habe ich jetzt heute im Rückblick nicht so viel Intensität erlebt wie in diesem Jahr. Das war wirtschaftlich für uns wahnsinnig herausfordernd. Wir sind zum Glück ein gesundes Unternehmen, wir haben das auch gut abgeschlossen. Nur was wir in diesem Jahr krisenbedingt erlebt haben, war schon sehr einschneidend, insbesondere mit Blick auf die großen Kunden, die wir haben. Und da hängen wir natürlich dran. Und was ich aber besonders bewundere, gerade auch im Zusammenspiel mit unseren Partnerinnen, Partnern, unseren Trainern, dem Team, dass wir uns nicht irgendwelche Geschichten erzählt haben und da in Opferlogiken und in Schurkengeschichten, wie wir immer so schön sagen, gegangen sind, sondern geguckt haben, wie können wir selbst daraus und was können wir machen. Sozusagen Selbstmanagement und schwierige Situationen at its best am Selbstversuch. Und das ist uns ganz gut gelungen. Haben wir unsere Ziele erreicht? Nein. Haben wir ein wahnsinnig cooles Comeback im 2. Halbjahr hingelegt? Ja. Und kein Unternehmer geht gerne mit schlechteren Zahlen als im Vorjahr raus. Und gleichzeitig habe ich eine wahnsinnige Erfahrung gemacht, nämlich wie auch Krisen zusammenschweißen können und wie wir den Fokus wirklich auf die richtigen und wichtigen Dinge im richtigen Moment setzen, weil in so einer Situation gibt es keine Zeit für Gedöns und für drumherum und für Nebenschauplätze, sondern da ist es wirklich wichtig, fokussiert zu arbeiten. Da habe ich erstmal gemerkt, wie wichtig es ist, Struktur zu haben. Deshalb schaue ich persönlich auf Ende 2025. Die Beziehung zwischen 2025 und mir war complicated, würden wir jetzt auf Social Media sagen. Und trotzdem schaue ich dankbar zurück und habe jetzt 25 eher als Anlauf für 26 genommen und nicht als Rückschritt. Und dazu gehört natürlich zum Jahresabschluss auch nochmal, ja, zu gucken, what was hot and what was not. In Summe bin ich dankbar, insbesondere, dass alle meine Lieblingsmenschen gesund sind, dass sie gut aus dem Jahr gehen, gut ins neue Jahr gehen. Und ich glaube, was uns alle beschäftigt, ist natürlich so die Situation in der Welt. Und auch da habe ich mir vorgenommen, mich daran nicht mehr abzuarbeiten, sondern zu schauen, welchen Beitrag kann ich leisten. Und trotzdem wünsche ich uns allen, dass wir ein friedlicheres 2026 erleben, als wir 2025 erlebt haben.
Ja. Wir haben in diesem Jahr unheimlich viel über Krise gesprochen, auch im Podcast. Eigentlich kann man schon fast den Eindruck gewinnen, Krise ist jetzt der neue Dauerzustand. Fühlt sich so an, oder?
Vielleicht bin ich ein Stück weit geprägt. The story of my life ist ja, dass ich im Großunternehmen immer Aufbau machen wollte, also Business Development auch lernen und entwickeln wollte für mich. Und dann nicht immer in irgendwelche Krisen kam. Ich kam in die Telekommunikationskrise, ich kam in die Energiekrise, ich kam in die Deregulierungskrise, ich kam in die Finanzkrise 2007, 2008 mit Daimler Financial Services. Ich weiß gar nicht, ob wir, vielleicht ist Krise auch so ein abgenutzter Begriff. Ich finde das gut, dass du das gerade so reinbringst. Vielleicht sind wir tatsächlich auch abgenutzt in so einem kontinuierlichen Change. Also eigentlich verändert sich ja alles ständig. Und ich glaube, dass nochmal so eine Arbeitsgeneration nach mir die Menschen nochmal ganz anders darauf schauen, weil diese Schnelllebigkeit, diese Dynamik, dieses Veränderungstempo nochmal ein ganz anderes ist, gefühlt für mich, als es damals war, schon allein durch die technische Entwicklung. Überleg mal, wo wir vor 2 Jahren mit KI waren, wo wir heute sind. So bei uns wurde halt das Internet erfunden. Das hatten wir damals schon spektakulär. Und heute hat das ja nochmal eine ganz andere Dynamik. Vielleicht ist es einfach der Umgang mit Unwegsamkeiten und vielleicht lernen wir gerade, was wir damals unter dem Modebegriff VUCA versteckt haben, was das wirklich bedeutet. Nämlich das zu lernen, dass alles sozusagen sehr volatil ist, dass es unsicher ist, dass wir mit Parallelitäten zu kämpfen haben und auch so eine hohe Ambiguitätstoleranz brauchen. Ich glaube, die entwickeln wir auch. Deshalb ist Krise so negativ belegt, bin ich total bei dir. Vielleicht brauchen wir ein neues.
Ja, Veränderung ist vielleicht ein Wort, was ein Stück von Krise mit abdeckt, aber für mich bedeutet es irgendwie auch, die alten Rezepte funktionieren nicht mehr. Jetzt haben wir natürlich in 25 auch gesehen, dass gerade im Bereich Management viele nach alten Rezepten gegriffen haben, in der Hoffnung, vielleicht klappt es doch noch. Wir holen jetzt alle Leute zurück, wir fahren auf Sicht, wir machen das, was wir mal gelernt haben, aber in einer Zeit, in der der Nebel eben der Dauerzustand ist, ist das schwierig. Da muss man eigentlich den Nebel schon in die Rechnung als Konstante mit reinnehmen, ne?
Nebel gehört dazu. Ja, finde ich einen total guten Blickwinkel, da so drauf zu schauen. Und was Genau, gar nicht zu sagen, wir sind in einer Sondersituation, weil Sondersituationen lähmen vielleicht auch manchmal ein Stück weit, sondern eher zu schauen, hier sind wir jetzt und was machen wir damit und wie gehen wir damit um und dann eine Klarheit und eine Struktur zu haben, dass es einfach so ist, ist wenn ich dir zuhöre, wahrscheinlich die bessere Alternative, weil wir dann sozusagen uns dem nicht hingeben, ne? So in so einer Hilflosgeschichte. Ich sage ja immer, wir sprechen über so drei clevere Geschichten. Entweder sind wir in der Opferstory, wir können nichts machen, oder wir sind in der Schurkenstory, jemand anders ist schuld, oder wir sind in der Hilflosstory, wir können ja gar nichts tun. Und das ist Quatsch, wir können immer etwas tun. Wir können immer überlegen, was ist ein guter nächster Schritt. Jetzt kommt er wieder mit seiner GTD-Logik, ich weiß. Und es ist tatsächlich so, was ist ein guter nächster Schritt? Und wenn es nur Durchatmen ist, ne, dann ist es auf jeden Fall etwas, was wir tun können, um Kraft zu gewinnen und Energie zu tanken. Und was ich mir, insbesondere in Deutschland, ich bin ja auch viel im arabischen Raum unterwegs und habe ja auch viel Kontakt zur Türkei, auch beruflich, ich wünsche mir für uns alle in Deutschland, dass wir aufhören, uns an Themen abzuarbeiten, die wir nicht ändern können. Du hast ja letzte Woche oder vor ein paar Tagen so einen schönen LinkedIn-Post gebracht, was sind die größten LinkedIn-Fehler? Ja, und da gibt's ja ganz viele Punkte, vielleicht kannst du ja das eine oder andere Highlight vielleicht nochmal nennen. Wenn ich sehe, was sich Menschen an Themen abarbeiten, am Stadtbild Aussagen von Herrn Merz, also bis es so totgekaut ist, dass keiner es mehr hören will, ich habe einen Migrationshintergrund und habe es trotzdem geschafft und ich werde immer wieder diskriminiert. Hört doch mal auf mit dem Gejammer. Lasst uns doch jetzt mal endlich unsere Arbeit machen. Und wenn ich manchmal sehe, ich gucke auch auf LinkedIn, ich habe so ein festes Zeitfenster, wo ich jeden Tag mal reingehe. Aber wenn ich sehe, wie viel Zeit Leute darauf, dann frage ich mich, was sind das für erfolgreiche Entrepreneurinnen und Entrepreneure? Wie könnt ihr überhaupt Geld verdienen in der Zeit? Ich wurde letzte Woche von einem Freund gefragt, den ich auch persönlich sehr gut kenne. Du sag mal, du hast eine ganze Zeit lang ja regelmäßig gepostet. Wieso postest du eigentlich seit Wochen nichts mehr auf LinkedIn? Ich kann nicht sagen, ich kann das konkretisieren, seit Monaten nicht. Ich kommentiere mal was, aber ich habe gerade keine Priorität für LinkedIn. Meine Priorität ist, das Geschäft von Next Action Partners in die richtige Spur zu bringen oder jetzt zu halten, da sind wir wieder, und Geschäft zu machen. Und alles andere, ja, aber du musst doch Storytelling. Ich sage, interessiert mich nicht. In meiner Rollenbeschreibung steht Geschäftsführer von Next Action und nicht möchte gern Influencer auf LinkedIn. Ist nicht mein Ding. Und ja, so wünsche ich mir für viele Menschen, dass sie sich auf die Dinge besinnen, die für sie Relevanz haben.
Ich hatte mal auch in diesem Jahr einen Post auf LinkedIn geschrieben, der war so sinngemäß, wenn du lange nichts auf LinkedIn geschrieben hast, dann könnte das ein gutes Zeichen sein. Das geht so in die Richtung von dem, ja, was du gerade sagst.
Also
wenn du viel zu tun hast, gut für dich. Ja. Was mich auch nochmal interessiert, du hast gesagt, wir haben immer eine gewisse Brille auf. Wir betrachten die Realität, die eigene Welt durch unsere Gläser oder durch unsere Linse, wenn man so will. Könnte man jetzt ja auch sagen, auch der Rückblick ins Jahr 25 ist getrübt oder eingefärbt. Wie schafft man es denn, möglichst klar auch auf das Vergangene zu schauen, ohne dass man es verklärt, ohne dass man jetzt nostalgisch wird, früher war alles besser oder es war alles beschissen. Es ist ja differenziert zu betrachten. Kannst du uns da irgendwie ein paar Hilfestellung geben? Wie kriegt man das für sich gegriffen, sodass man wirklich auch ein gutes Gefühl für das vergangene Jahr bekommt?
Ich habe natürlich im Vorfeld unseres Gesprächs heute überlegt, was kann ich so für so einfache Formeln rübergeben und habe eigentlich an so eine 3x3-Matrix gedacht. Dann sind es aber 4 Elemente für mich geworden, wenn ich tatsächlich schaue, wie ich das immer mache und wie ich es auch in diesem Jahr schon gemacht habe. Für mich entsteht ein gutes Jahresende. Ich bin, wobei ich dazu auch nochmal persönlich sagen darf, ich bin so ein Zäsurmensch. Also für mich ist Silvester, Jahreswechsel, das ist so eine Zäsur und man geht von etwas Altem in etwas Neues rein. So bin ich irgendwie vielleicht auch traditionell oder kulturell geprägt. An der Stelle für viele andere, ich habe auch mit Menschen schon gesprochen, die sagen, naja, also gestern war halt 25, morgen ist halt 26, da muss ich halt beim Datumschreiben aufpassen, aber sonst ist das nichts für mich. Ich kenne allerdings viele Menschen, die so ein Jahresende haben, eine Jahresendmelancholie, so die Rauhnächte, ne, so, es spielt ja alles so mit rein, dann sagen so, wie kriege ich jetzt eine Klarheit da rein? Und mir hilft immer Folgendes, das sind 4 Dinge. Was sind meine schönsten persönlichen Erlebnisse gewesen? Da werde ich schon immer ganz rührend, auch jetzt, wie du gerade merkst, wo ich mir wirklich sage, was waren wirkliche Herzmomente? Was hat mir Kraft gegeben? Was hat mir Freude gegeben? Da spielen meine Kinder immer eine sehr, sehr große Rolle, die Entwicklung zu sehen. Ich habe das Gefühl, dass sie noch nie sich so schnell entwickelt haben wie in diesem Jahr. So schöne Momente für mich sozusagen aufzuschreiben, wirklich mal aufzuschreiben, zu sagen, was waren eigentlich so die schönsten Momente? Dann auch eins weiterzugeben, um die Klarheit zu können, sagen, was sind eigentlich meine Erfolge, meine privaten Erfolge und auch meine beruflichen, wirtschaftlichen Erfolge gewesen in diesem Jahr. Das ist so mein zweiter Faktor. Ja, so sagen, Erlebnis und Erfolg? Und was sind eigentlich meine Learnings in diesem Jahr? Was durfte ich dieses Jahr lernen? Ich bin positiv denkender Mensch und ich will eigentlich weg davon, welche Fehler habe ich gemacht. Fehler passieren. Sondern für mich ist nicht wichtig, die Fehler aufzuzählen, sondern zu sagen, was habe ich eigentlich gelernt? Vielleicht aus Dingen, die unglücklich waren, aus Dingen, die sehr gut gelaufen sind. Und die schreibe ich mir auch auf. Also das Dokumentieren ist so wichtig. Nicht nur im Kopf durchzugehen, sondern wirklich mal aufzuschreiben und da reinzugehen. Und auch zu sagen, so, was hat das denn für eine Erkenntnis für mich und welche mutigen Schritte kann ich denn fürs nächste Jahr angehen? Also da kann ich dann Sachen mit rübernehmen. Und was dabei hilft, ein ganz praktisches Tool, was ich in Coachings häufig nutze, ist eine Matrix, die ich mal irgendwo aufgeschnappt habe vor vielen Jahren. Ich kann es auf einem Flipchart machen oder auf einem Blatt Papier oder digital. Einfach 4 Quadranten. Und zwar, was mache ich nicht mehr im nächsten Jahr? Was beginne ich im neuen Jahr, was ich noch nicht gestartet habe, aber unbedingt starten möchte, weil es mich vorwärts bringt? Wovon mache ich weniger, was ich schon gemacht habe? Nicht ganz weg, aber wovon mache ich weniger? Und was mache ich und wovon müsste ich eigentlich mehr machen? Und das mal auf dieses Flipchart zu schreiben und sich für seinen vierteljährlichen Review immer wieder mal vorzuholen, zu sagen, was ist neu, was passt noch, was passt nicht. Das hilft eigentlich ganz gut so in so ein bisschen Ordnungslogik. Und dann wird nämlich auch Fokus zur Haltung und nicht zur Disziplin.
Guckst du dir an, welche Ziele du dir vor einem Jahr gesteckt hast und checkst, wo du gelandet bist?
Ja.
Oder sagst du, das ist lange her, ich schaue nach vorne? Also wie wichtig ist dieser Rückblick?
Naja, dieser Raum, ich sag bewusst nicht Lücke, das kann ja auch positiv sein, dieser Raum zwischen dem gesetzten Ziel und dem Erreichten, ist ja ein Lernraum. So sehe ich das immer. Und deshalb finde ich es für mich wichtig, da zurückzuschauen, nochmal zu gucken, aus welchem Kontext heraus habe ich denn diese Ziele damals gesetzt? Wie realistisch war das? Zum damaligen Zeitpunkt, klar, war das realistisch und nachvollziehbar. Und dann haben sich Dinge geändert. Glücklicherweise, ne, als sozusagen jemand, der ja auch lange in der Strategie gearbeitet hat, und das ist einfach auch so als Muster bei mir drin, gehe ich natürlich in meinem Quarterly Review immer rein und sage, wie realistisch war denn das Ziel von vor einem Vierteljahr? Also da gehe ich schon sehr stark in so eine OKR-Logik auch rein und sage, wie passe ich das denn jetzt wieder an, so ein bisschen Moving Target. Das ist kein Verwässern von einem Ziel, so nach dem Motto, ach, da habe ich mir ein hohes Ziel gesetzt, dann gehe ich mal runter, sondern das spiegel ich immer mit der Realität. Es passiert auch häufig, dass ich Ziele höher setze, als sie zu dem Ausgangszeitpunkt waren, weil sich halt die Rahmenbedingungen weiterentwickelt haben oder geändert haben. Und deshalb ist Aufschreiben immer gut fürs Reflektieren und fürs Lernen, um dann zu sagen, okay, wie gehe ich denn da im nächsten Jahr ran? Und ich mache noch zwei Dinge oder noch eine Sache. Ich setze mir Ziele und ich setze mir Aspirations. Also sozusagen, wo strebe ich eigentlich hin? Das ist eine realistische Planung. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, Umsatzziel X. Ja, aber meine Aspiration, wenn alles gut läuft und ich auch den Fokus richtig drauf setze, ist eigentlich X plus N. Und das ist so immer mein Punkt, dass ich so einen Korridor habe, in dem ich mich bewege. Mir geht es nicht um die eine Zahl, die will ich natürlich erreichen, mich aber an der nicht limitieren, sondern sagen, eigentlich habe ich ein viel höheres Ziel. Das ist nicht immer nur Geld, es sind nicht immer nur Zahlen, sondern sind vielleicht auch manchmal, keine Ahnung, zu sagen, so, ich will auf jeden Fall 2 Heimatbesuche im Jahr machen, von Berlin nach Essen, aber meine Aspiration sind 4. So, mein Streben sind 4. Ja. Dann habe ich so irgendwo so einen Raum darin, der mich nicht so ganz festsetzt. Das hilft manchmal so ein bisschen so ein, ich denke immer lieber in Zielräumen als in Zielpunkte.
Vielleicht kennst du das auch aus Gesprächen so im Umfeld, Friends und Family. Wenn man so zurückschaut, üblicherweise trifft man sich dann ja um die Weihnachts-Silvesterzeit auch manchmal mit alten Bekannten und manchmal heißt es dann, ach Mensch, das ist nicht gut gelaufen oder das hätte ich anders machen sollen, vielleicht bereut man das sogar. Also eine Sache, die ich ja 25 für mich nochmal so mitgenommen habe, aus all den Summen von Gesprächen im Podcast und daneben, ist, jede Entscheidung ist eigentlich eine gute Entscheidung. Also das ist ein Learning, was ich für mich mitnehme, auch wenn es manchmal zu Dingen führt, die man so nicht geplant hat, aber ich habe einen Fortschritt gemacht und wenn es manchmal nur ein kleiner Schritt ist, ich kann von da aus weiter gucken. Und auch bei mir sind in diesem Jahr Dinge passiert, die so nicht geplant waren, aber ich bin weiter auf meiner Journey sozusagen und ich kann von jetzt aus weiter nach vorne schauen und kann mir jetzt überlegen, wo will ich denn 26 hin, welchen Zielraum knöpfe ich mir vor? Hast du so ein Learning, was du mit uns teilen würdest, was aus 25 für dich hängen bleibt?
Erstmal nehme ich sehr gerne dein Learning mit, was du gerade geteilt hast, dass es wichtig ist, Entscheidungen zu treffen. Also jede Entscheidung ist eine gute Entscheidung. Nicht jede Entscheidung hat eine gute Folge.
Ja.
Und das gleichzeitig ist jede Entscheidung eine gute, genau. Und gleichzeitig ist jede Entscheidung eine gute Entscheidung. Ich beschäftige mich sehr viel mit Entscheidungen, sehr viel mit Entscheidungsintelligenz mich auch beschäftigt. Und das ist ein Thema, was mich immer sehr umtreibt, beruflich wie privat. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als nicht zu entscheiden. Und dann hat mich auch mal jemand angesprochen und gesagt, ja, aber da hast du doch gar nichts gemacht. Du hast auch immer gesagt, du willst eine Entscheidung treffen. Ich habe gesagt, doch, ich habe mich entschieden, mich nicht zu entscheiden. Das habe ich aber bewusst gemacht, indem ich alles abgewogen habe und dann für mich gesagt habe, das bleibt in dem Zustand. Also ich finde zum Beispiel, das hatte ich in einem Coaching, hatte ich so einen Fall, da war ein Coachee, der sagte dann, ja, ich will aber bleiben, Sicherheit. Und sag ich, Moment, alles easy. Dann bleibst du in der Firma. Was ist das für und was ist das wieder? Und dann wägst du das ab. Und dann hat er das gemacht. Und ich sagte, ja, unter den Umständen ändere ich nichts und dann treffe ich keine Entscheidung. Sag ich, Moment, du triffst jetzt eine Entscheidung. Welche Entscheidung triffst du jetzt? Und dann hat er gesagt, ja, ich treffe die Entscheidung, ganz bewusst in der Firma zu bleiben. Mit all dem, was dazugehört und was mir eigentlich nicht gefällt. Das ist eine bewusste Entscheidung. Und dann ist das eine Entscheidung, auch wenn sich... Dann hat sich aber im Kopf ganz viel geändert, weil du dann solange das auch für dich akzeptiert hast. Und ich sage immer, und das ist vielleicht so ein Learning, sozusagen auch deinem Learning nochmal aufgesetzt, ist für mich, ich kann nicht jede Entscheidung rückgängig machen. Darum geht's vielleicht auch gar nicht. Was ich aber wissen darf und was die Entscheidungsangst vielen Menschen nimmt, ist, ich kann auf jede getroffene Entscheidung eine neue Entscheidung setzen. Mhm. Und das hat mir an vielen Stellen viel Leichtigkeit gebracht. Ich kann in was investieren, merke, dass es nicht funktioniert und kann dann entscheiden, rauszugehen und was Neues zu machen. Braucht natürlich ein bisschen auch Mittel dazu, aber grundsätzlich weiß ich immer, die Entscheidung, die ich treffe, ist nicht die letzte. Ich kann immer wieder eine neue aufsetzen. Und viele Menschen haben deshalb Angst, Entscheidungen zu treffen, weil sie so absolutistisch denken, ja, das ist dann jetzt so Lens End. Ist es nicht. Es gibt eine neue Entscheidung. Das finde ich vielleicht nochmal so eine gute Ergänzung zu deinem Gedanken.
Ja, nicht, dass das eine Einbahnstraße ist. Da müssen wir ja ganz lange zurücklaufen, aber ich denke auch eher so in diesem Bild von Stufen. Und die Stufen gehen vielleicht nicht nur nach oben, die gehen auch mal nach unten, aber auf jeden Fall kommst du weiter. Und auch einer meiner Lieblingssätze von dem Herausgeber Oliver Wurm aus Hamburg, auch auf die Schnauze fallen, ist eine Vorwärtsbewegung.
Ja, absolut. Absolut. Und ich sage auch immer, du hast ja vielleicht vorhin gehört, als ich gesagt habe, wir hatten ein sehr intensives und auch anspruchsvolles und anstrengendes und intensives Jahr.
Ging mir ja auch so.
Ja, und am Ende des Tages sage ich aber immer, das war kein Rückschritt. Ja, wir haben halt nur dieses Jahr einen sehr langen Anlauf fürs nächste Jahr genommen. Das ist halt Anlauf. Ja? Ein Rückschritt ist nicht immer schlecht. Das ist vielleicht der Anlauf, den wir nehmen, um neue Energie zu tanken, auch wieder auf die Schnauze zu fallen, aber auch auf jeden Fall immer nach vorn ist immer besser, als auf den Hinterkopf zu fallen. Ja, also von daher immer in der Vorwärtsbewegung bleiben und immer leicht vorbeugen. Ich glaube, das ist schon mal... Ich glaube, das ist schon mal wichtig. Und nur um das alles zu können, brauchen wir halt Klarheit. Und deshalb brauchen wir die Auseinandersetzung und die Reflexion.
Dann lass uns auch nochmal nach dem Blick zurück ins Jetzt schauen. Also diese Tage, diese besonderen Tage auch zwischen Weihnachten und Silvester, die man ja nutzen kann, um nochmal zu reflektieren. Ich selber schaue auch gern nochmal in meine Journals. Also ich habe bei mir dauert irgendwie ein handgeschriebenes Journal, hält ungefähr ein Jahr. Ja. Mal mehr, mal weniger. Ich schreibe auch nicht jeden Tag. Ich schreibe mehrfach die Woche, meistens dann morgens. Ja. Ich mache mir da jetzt aber auch kein Gesetz draus. Wenn es dann mal morgens nicht klappt, dann ist es eben so. Ich nehme es mir aber meistens vor und bin immer ganz happy, wenn es geklappt hat. Und da schaue ich gerne auch gerade zum Ende des Jahres immer noch mal rein. Und bin dann auch so ein bisschen wieder reingezoomt in die Situation, in der ich dann irgendwie im April war oder im Juli. Oder ne, ich war einmal bei dir bei der Masterclass, da gab es nochmal ganz viele Impulse und Gedanken, die ich mir notiert habe. Und das finde ich dann auch wertvoll, das nochmal aufzurufen, einmal dieses kleine Kapitel, das man da geschrieben hat für sich. Gerade wenn man es handschriftlich auf Papier bringt, ist es ja auch was Besonderes. Denken mit dem Stift. Machst du das auch oder wie gehst du in die Reflexion vielleicht auch zwischen diesen besonderen Feiertagen?
Ich habe mir in diesem Jahr angewöhnt, auch wieder handschriftlich zu arbeiten. Ganz bewusst. Also bin voll digital. Leute, die mich kennen, wissen, ich habe sozusagen mein gesamtes Ökosystem auf To-Do und OneNote und allem ausgerichtet. Und trotzdem habe ich eine kleine schwarze DIN A5-Kladde, in die ich Dinge reinschreibe. Da kommen auch mal ganz operative Aufgaben rein, die übertrage ich dann hinterher in mein Aufgabensystem. Bei mir ist es halt To-Do. Was ich mir angewöhnt habe in diesem Jahr, ist mehr in so eine Richtung Journaling zu gehen und in dieses Buch auch aufzuschreiben, wenn ich mal herausfordernde Situationen hatte. Zum Beispiel, wie war der Tag? Hatte ich ein gut laufendes Kundengespräch? Oder warum ist das gescheitert? Oder warum habe ich das Gefühl, dass nicht gut gelaufen ist? Warum habe ich ein Ergebnis nicht erreicht oder eine Einigung in einem schwierigen Gespräch, in einem Konfliktgespräch? Was hätte ich besser machen können? Habe ich genug zugehört? Habe ich die Sicherheit geschaffen? Warum hatte ich keine Sicherheit? Und wenn ich das dann so reflektiere, und zum Jahresende mache ich das natürlich viel intensiver als so in so einem Quartal, und natürlich blätterst du ja wahrscheinlich auch immer mal wieder zurück, dann ist es sehr schön, und ich finde, das gibt auch so eine Milde einem selbst zum Jahreswechsel. Also wie gesagt, ich bin so ein Zäsurmensch, sagen, ey, guck mal, da warst du im April und da bist du jetzt. Und ich war vor ein paar Wochen, mache ich einmal im Jahr auch so ein Abschluss-Coaching, immer da war ich bei meiner Coaching, und dann sagt, finde ich immer so schön, wenn du jemanden hast, der auch drauf kann, guck mal, wo warst du vor einem Jahr und wo bist du heute? Das ist auf jeden Fall, für den einen ist auf die Schnauze gesprungen, das ist was anderes. Das ist halt eine Vorwärtsbewegung, ja. Wir gehen weiter. Und ich habe mal mit jemandem gesprochen, der sagte mal, eigentlich ist das Leben doch wie Pac-Man spielen. Immer auf der Stufe, auf der wir sind, da wollen wir durch, und mit jeder Stufe kommen mehr Monster und es wird immer schneller. Und trotzdem wollen wir immer weiter und wollen wir immer noch eins weiter. Und manchmal lassen sich die Dinge ja vielleicht auch gar nicht aufhalten. Aber sich jetzt mal zurückzulehnen und zu gucken, so, was ist passiert? Wo habe ich mich in den Momenten, das ist übrigens auch ein sehr schönes Gefühl, wenn ich mich an eine Situation erinnere, in der ich mich total unwohl gefühlt habe, in der es mir richtig schlecht ging, weil ich dachte, oh Gott, was ist das für eine Situation, aus der komme ich nie mehr raus. Und du schaust dann zurück und siehst, du bist da rausgekommen und du bist heute ganz woanders. Das gibt mir zumindest eine wahnsinnige Kraft, der neue Herausforderung zu sagen, das hast du gemeistert, das wirst du auch meistern. Und das wirst du vor allem auch überleben. Darum geht's ja erstmal an der Stelle. Es geht nicht immer um den Mega-Erfolg. Manchmal geht's einfach darum, eine Sache auch zu überstehen.
Finde ich auch. Und ich finde, beim Journaling ist das Schöne ja, neben den Zahlen, Daten, Fakten, die wir im Digitalen ja überall haben und auswerten können, auf Dashboards und so weiter und so fort, beim Journaling dokumentierst du auch deine emotionale Reise.
Absolut.
Also ich stelle mir dann manchmal auch, wenn ich dann irgendwie anfange, da reinzuschreiben, ich mache dann so ein Check-in, das habe ich irgendwann auch mal von dir mitgenommen. Der Check-in am Anfang und der Check-out am Ende des Tages, klappt auch nicht immer, aber tut immer gut, wenn. Und den Check-in dann mit mir selbst zu starten, mit der Frage, wie geht's mir gerade, wie fühle ich mich? Weil ja Emotionen Signale sind, ja, für etwas, was dahinter steckt. Ne? Wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich mich danach fragen, warum. Ja, oder ich fühle mich schlecht, weil vielleicht irgendwas unerledigt ist oder was auch immer. Mhm. Also sind Emotionen immer gute Hinweise auf etwas, beziehungsweise muss man die Hinweise deuten. Aber wenn ich dann so in meinem Journal blättere, auch was so 25 passiert ist, im Frühjahr war noch sehr viel offen, wo geht die Reise hin, dann war es im Sommer schon wieder anders und im Herbst und im Winter noch wieder und es hat sich entwickelt. Und gerade nochmal so diese Emotionen auch so ein bisschen nachzulesen und die kann nur ich bei mir selbst deuten. Die wird ein anderer so nicht verstehen, der da drin blättert. Der wird vielleicht irgendwas erkennen, klar. Aber nochmal so das selbst für sich zu vergewissern. Aha, da stand ich und da bin ich durchgekommen, wie du sagst. Das kann wirklich auch ein sehr schönes Gefühl sein, zu sehen, was man auch alles durchgemacht hat.
Ja, und weißt du, zu reflektieren heißt ja auch, sich Zeit zu nehmen, auf die Dinge zu schauen, die passiert sind. Und ich glaube, durch das, was wir tagtäglich erleben, entsteht so viel Nebengeräusch, dass wir eigentlich uns gar nicht mehr so richtig hören. Und ich suche das gerade, ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier reinpasst, aber ich habe aus meiner Jahresreflexion für mich eine Zusammenfassung geschrieben. Und ich guck mal, ob ich daraus das ein oder andere mal zitieren kann. Ich muss nur mal finden. Ich habe es natürlich dann auch digitalisiert.
Man könnte ja auch die komplette Jahresreflexion mal Notebook LM geben und daraus einen Podcast,
daraus einen Podcast
generieren
machen,
lassen von der KI.
Kann man auch
und
machen.
Sich das dann mal anhören.
Kann man auch machen. Und das sagt die Person, die ich dafür schätze, dass sie auf LinkedIn mal schreibt, so mal KI weglassen und den menschlichen Faktor hervorragen. Das ist natürlich ein schönes, schönes Instrument, mal das zu machen. Bin ich natürlich total bei dir. Und gleichzeitig, also kann man alles machen und vorher denken. Also vorher wirklich denken, machen lassen, nochmal überdenken. Ich glaube, das kann man nochmal reingeben.
Nicht das Denken wegdelegieren.
Das Denken wegdelegieren geht nicht. Genauso wie die Leute immer sagen, ja, ich lasse dann Sachen so wegschieben. Deshalb, was ist denn ein gutes AI-Tool? Da gibt's ja so Fixer AI und wie die alle heißen. Die finde ich alle super. Nur wir Menschen dürfen einmal gucken, was kommt bei uns rein und was ist es am Ende des Tages. Und dann können wir es in die Maschinen geben und dann können wir das auch alles verteilen. Nur sich einmal darüber Gedanken machen, ist das jetzt wichtig oder ist das jetzt nicht wichtig? Und ich glaube, das ist nochmal ein Punkt, der uns dann hilft am Ende des Tages. So, jetzt suche ich das gerade mal, vielleicht kann ich da noch was mitgeben. Es gibt so eine Stelle, die ich sehr, sehr schön fand. Das lobe ich mich ja selber, aber muss ja auch mal sein. Kommt dann auch manchmal am Jahresende raus. Ich habe so einen Punkt. Bei mir ist viel passiert dieses Jahr, wie gesagt, beruflich und privat. Und dann habe ich gedacht, so, wie würde das eigentlich aussehen, wenn ich so einen Poetry Slam daraus machen würde? Ja, und dann habe ich so gestartet und gesagt, muss sagen, ob das hier reinpasst jetzt, aber ich habe das einfach mal so für mich dann drin, sonst schneidest du es raus. Für mich ist so, alle reden ja immer davon, weil wir auch so GTD machen, alle reden davon, mehr zu schaffen, mehr Aufgaben, mehr Tempo, mehr Output. Und irgendwann merkst du, es geht nicht darum, viel zu tun, es geht darum, das Richtige zu tun. Und dann kommt der Moment, nicht laut, nicht geplant, ein stiller Zwischenraum zwischen zwei Atemzüge. Und dann spürst du, du bist nicht müde vom Machen, du bist müde davon, dich selbst zu übertönen. Und dadurch hörst du die anderen Dinge nicht mehr, weil deine innere Stimme nicht weg ist, sie ist nur leiser geworden, zugedeckt vom Tempo, verschluckt von immer weiter, immer höher, immer schneller. Und ich glaube, das ist es, worauf wir uns nochmal besinnen dürfen, dass wir dann durch Reflexion diesen Aha-Moment haben. Wofür stehe ich, wenn niemand etwas von mir will? Wofür stehe ich dann? Was ist dann das in dem Moment? Und dann beginnt Klarheit, nicht nach außen, sondern nach innen. Ja, was trägt dich, was hält dich klein, was macht dich groß, was darf bleiben und was darf gehen, was lasse ich vielleicht auch mal los. Und plötzlich wird die Stimme wieder hörbar, deine Stimme, der Blick wird klarer, die Präsenz wird echter und du triffst Entscheidungen, die du diesmal wirklich meinst und nicht die andere von dir wollen, weil Ergebnisse nicht durch Geschwindigkeit entstehen, sondern durch Bewusstheit. Also werd klar, werd präsent, werd konsequent, nicht für die Außenwirkung, für dein Fundament. Denn Klarheit ist Führung und sie beginnt bei dir, heute, nicht irgendwann. Das sind meine Gedanken. Das ist das Ergebnis meines Jahresrückblicks, den ich versucht habe zusammenzufassen. Julia Engelmann hätte das viel besser hinbekommen, aber das sind so meine einzelnen Gedankenfetzen gewesen, die dann darum kamen.
Lass uns nochmal nach vorne schauen. Was kannst du uns noch für gute Impulse mitgeben, wenn wir Richtung 26 jetzt nach vorne schauen?
Wenn du einen Sinn und Zweck für dich in deinem Leben formuliert hast, schau drauf, ob der noch aktuell ist. Der verändert sich ja sehr, sehr selten. Oder sozusagen ist ja immer sehr langfristig gedacht. Und es geht nicht nur darum, zu sagen, ja, den habe ich, da brauche ich nicht drauf zu gucken, der stimmt noch, sondern sich den wirklich so, wie er aufgeschrieben ist, und wenn er nicht aufgeschrieben ist, ihn aufzuschreiben und sagen, das ist mein Purpose. Das ist das, was mein Handeln bestimmt. Das ist das, was ich möchte und wofür ich auf der Welt bin und was ich gerne als Beitrag leisten möchte. Und von diesem Purpose ausgehend zu sagen, okay, wenn das mein Purpose ist, jetzt bin ich wieder klassisch in diesen 6 Fokushorizonten, auch von GTD, die einmal durchzugehen zum Jahresende, beziehungsweise mit Blick auf das neue Jahr. Und zu sagen, okay, ich habe mir letztes Jahr oder vor 2 Jahren, 3 Jahren, habe ich mir ein Ziel gesteckt, eine Vision, eine 3- bis 5 Jahresvision, wie ich leben will, wie ich arbeiten will, wie ich leben will, wie ich lieben will, wie ich genießen will, wie ich lernen will. Und dann zu gucken, stimmt das noch? Ist das noch aktuell oder braucht es was Neues? Braucht es ein neues 3 bis 5 oder 5 bis 8 Jahres Langfristziel, also eine Vision? Und da dann abzuleiten und sagen, okay, wenn das 5-Jahres-Ziel ist, was ist jetzt in 2026 dran? Was gilt es in 26 konkret an smarten Zielen zu definieren und zu formulieren, damit ich dieser Langfristplanung etwas näher komme? Ja, also ein konkretes Ziel setzen. Ich habe das, glaube ich, auch in der Masterclass mal berichtet. Als ich Mitte 40 war, habe ich gesagt, mit 50 möchte ich gerne einen freien Tag in der Woche haben, also den Freitag zur freien Verfügung. Da habe ich auch geschafft. Gelingt auch meistens mit kurzen Unterbrechungen, aber meistens gelingt das. Das kann ich aber nicht mit 45 sagen und dann mit 50 anfangen. Da muss ich überlegen, was brauche ich denn dann in 50? Wie muss das Unternehmen aussehen? Wer übernimmt bestimmte Rollen und Aufgaben? Und sozusagen in so einen Horizont zu denken, damit ich meine Wünsche und Ziele, die langfristigen Sachen auch erfüllen kann. Und mir dann auch zu überlegen, in welchen Rollen lebe ich eigentlich? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Überlegt mal, welche Rollen wollt ihr nächstes Jahr einnehmen und welche Rollen wollt ihr nicht mehr einnehmen? Ja, also natürlich kann man nicht die Rolle als Vater abgeben und natürlich kannst du auch nicht die Rolle als Unternehmer abgeben, wenn du ein stehendes Unternehmen hast. Aber, und das habe ich damals zum Beispiel mal gemacht, ich kann meine Rolle als, eine Rolle als Dozent abgeben. Ich sage, nee, das ist mir jetzt too much. Oder ich kann sagen, ich bin im Verein nicht mehr aktiv im nächsten Jahr. Also nicht mehr so, wie es in der Vergangenheit war, sondern ich definiere meine Rollen neu, weil, wie sage ich immer so schön, für alle, die noch Verbrennermotoren-Fans sind, in einen 60-Liter-Tank passen nur 60 Liter und nicht 80. Und wenn du mehr reinpackst, als reinpasst, steigt halt die Entzündungsgefahr. Und das gilt für unseren menschlichen Körper auch. Wir können nur so viel tanken, wie wir auch Fassungsvermögen haben. Und deshalb braucht es klare Rollen. Das ist eigentlich immer mein Booster-Tipp. Wenn wir zu viele Rollen einnehmen, dann klappt das in der Regel nicht, weil wir uns dann auch überfordern. Und wie David Allen immer so schön sagt, es geht nicht darum, wie viel reinkommt, sondern es geht darum, wie wir die Sachen verarbeiten und wie wir uns angemessen mit ihnen beschäftigen. Und dazu gehört halt dann auch, wenn ich die Rollen klar habe, Nein zu sagen. Hatten wir ja im Podcast sehr intensiv drüber gesprochen im letzten. Will ich jetzt gar nicht wiederholen. Aber Nein sagen ist sozusagen, zu oft Ja sagen ist das neue Rauchen, würde ich sagen.
Ja, früher war es mal sitzen, das neue Rauchen, jetzt ist es Ja sagen.
Ja, genau.
Wie machst du es ganz persönlich, Sabri, wenn du ins neue Jahr startest? Wie gestaltest du so die ersten Tage für dich?
Entspannt. Erst am 5. anfangen, also tatsächlich auch die ersten paar Tage nochmal ruhig angehen lassen. Mich viel mit mir zu beschäftigen, Zeit mit Menschen, die mir lieb sind, zu beschäftigen, mit den Kindern viel Zeit zu verbringen, die dann auch mal dieses Jahr ein paar Tage länger Ferien haben als nur bis zum 2. Januar in Berlin. Und einfach mal nichts tun, einfach auch mal Kraft sammeln. Also nicht ständig in dieser Liste. Ja, ist, vielleicht jetzt sozusagen nicht das, was du erwartet hast von einem GT-Dealer, aber einfach mal gar nix Liste, einfach nichts tun. Alles weg, gibt's nicht. Keine Struktur. Keine Struktur, einfach mal loslassen, in den Tag hineinleben. Also das ist für mich das Größte. Morgens im Café sitzen und da Zeitung lesen und noch einen Kaffee und noch einen Tee und noch ein Espresso. Ein bisschen Sport machen, ein bisschen mehr. Da hat ja jeder so seine Präferenzen. Ey, macht doch einfach mal, worauf ihr Bock habt. Das ist doch jetzt erstmal wichtig. Und wisst ihr, und wenn ihr das bis zum 5. oder 6. Heilige Drei Könige, ist ja so eine christlich-deutsche Zäsur, wo dann das ja eigentlich erst so arbeitsmäßig anfängt, mal zu sagen, weißt du was, so das Jahr hat 365 Tage, ja, und die 6 Tage reißen es nicht raus, sondern die 359, so da habe ich dann immer noch genug Zeit und suche mir da auch Inseln. Ich finde, dass fürs nächste Jahr, ich habe einen Oberbegriff fürs nächste Jahr, und das ist für mich Leichtigkeit. Für mich ist Leichtigkeit. Dieses Jahr war nicht leicht, habe ich mir an vielen Stellen auch nicht leicht gemacht. Ich habe auch viele Menschen erlebt, die es nicht leicht gemacht haben. Und ich glaube, dass uns allen Leichtigkeit gut tut und vor allem, was uns auch gut tut, ist, ich gucke jetzt immer so Arbeitswelt Deutschland und ne, so, ich lasse mich natürlich auch mal dadurch prägen, was so auf LinkedIn und in meinen Social Media Kanälen los ist. Lasst uns doch eigentlich mal aufhören, immer sofort eine Meinung, die eine andere ist, zu bewerten. Also mal weg von allen Listen. Das ist jetzt nicht sozusagen, das ist der Grund für die Einladung heute, ich weiß. Aber ich glaube, das hilft uns, wenn wir mal reflektieren und sagen, warum kann ich nicht einfach mal eine Meinung stehen lassen? Ich muss sie nicht mögen. Zuhören heißt übrigens nicht zustimmen. Ja, aber einfach mal zuhören. Und dann, wenn mir mal was nicht passt, habe ich dann auch gelernt, auf jeden Fall, ich widerstehe total immer dem Impuls zu sagen, ach, das willst du jetzt mal kommentieren, den aus meiner Sicht Schwachsinn, muss ja aus anderer Sicht keiner sein, aber einfach mal weg. Wir haben so viel mit uns selbst zu tun, das würde uns, glaube ich, auch mal gut tun. Und ich werde mein smartes Ziel, ein Ziel habe ich formuliert, ich habe ja sehr gute Übersichten über Bildschirmzeiten und Nutzungszeiten von bestimmten Apps, ich werde meine Digitalzeit halbieren im nächsten Jahr. Punkt. Ich sage nicht, von wo ich komme, aber das braucht Room for Improvement, würde man jetzt sagen, ja, an der Stelle. So, und es gibt bestimmte politische Persönlichkeiten und Parteien, an denen ich mich nicht mehr abarbeiten werde, sondern dem ich das leben werde, was ich für richtig halte. So. Und dann habe ich natürlich meine Listen, wenn es dann am 6., 5., 6. Januar, montags, glaube ich, der 5. Januar, wenn es dann wieder losgeht. Und da wieder drauf zu schauen. Und vor allem möchte ich für alle in meinem Umfeld, die mit mir arbeiten, jemand sein, der mit Ruhe und Besonnenheit und Leichtigkeit da rangeht, weil das überträgt sich halt auch auf alle anderen. Und so, das ist das, was ich tun kann. Und das ist das, wo ich wo ich mein Bestes geben werde. So.
Ja, da wünsche ich dir auf jeden Fall auch einen ruhigen Jahresausklang und einen angenehmen Restart und hoffe, dass wir uns in 26 dann bald auch wiedersehen. Gerne auch mal in Rostock. Wer weiß, ob du mit dem Fahrrad angeradelt kommst oder wie du es machst.
Ich will einmal mit ins Wasser. Wenn es kalt ist, will ich mit in die Ostsee. Und Gabriel, wenn ich auch noch was sagen darf, also Dankeschön, dass ich das dritte Mal heute eingeladen wurde und dabei sein durfte und mit dir sprechen durfte, nehme ich immer ganz, ganz viel mit. Ich will dir nochmal ein großes Dankeschön sagen und ich hoffe, also ich mache das nur für mich und ich hoffe, dass ich da vielen aus der Seele spreche und aus dem Herzen spreche. Du hast wahnsinnig coole Arbeit geleistet mit deinem Podcast. Nicht nur, weil jetzt 7 Jahre sind und ich glaube, es waren ziemlich genau 365 Folgen oder 366, vielleicht mittlerweile 67. Danke dafür, dass du sagen die Themen hochhältst, dass du in die Tiefe gehst, auch deine ganzen Gäste, die das so wertvoll gemacht haben. Die Leidenschaft fürs Podcast hören wieder ein bisschen neu entfacht. Also hat mir auch andere wieder ein bisschen mehr angehört und habe vor allem deine auch immer wieder gerne gehört. Also jetzt nicht, weil ich hier zum dritten Mal Gast war, sondern weil ich wirklich das gerne gehört habe. Wie hieß der eine Kollege? Hieß der Smolka, der dieser Team, fand ich total cool. Ja, der war zweimal, da habe ich mir auch zweimal angehört, würde ich super gerne mal kennenlernen. Vielleicht ergibt es mir eine Gelegenheit. Ganz tolle Leute sind da drin und auch mit Frau Radkowski. Ich finde das einfach toll. Mach weiter so, danke dafür. Hab wunderschöne Weihnachten und komm elegant ins neue Jahr. Danke dir für deine Zeit.
Danke dir, Sabri.
Bis bald.
Ciao. Damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge mit Sabri von Next Action Partners. Alle Links selbstverständlich in den Shownotes. Schaut mal vorbei, folgt Sabri auch auf LinkedIn. Und wer weiß, vielleicht startet er ja nächstes Jahr auch noch etwas, was mit Audio zu tun hat. Bleibt gespannt. Es ist auf jeden Fall einiges in der Pipeline, auch hier beim Podcast. Ich danke euch fürs Zuhören in diesen 12 Monaten. Es ist ja wirklich viel passiert und ich freue mich auch auf 2026. Schreibt mir doch bitte mal eure Meinung, euer Feedback. Mit wem sollte ich sprechen? Welche Themen wünscht ihr euch? Sollte ich vielleicht sogar mit euch sprechen? Dann kommt direkt auf mich zu. Nicht immer passt das, aber sehr oft sind so Folgen schon zustande gekommen. Interessant ist für mich vor allen Dingen die Story. Mich interessieren Menschen, die was bewegen wollen, die auch gegen Widerstände gehen, die ja neugierig sind, die lernen wollen, die aber auch teilen, wo sie dran sind und was sie ja so bewegen wollen. Also ich freue mich von euch zu hören, wünsche euch vor allen Dingen jetzt auch eine gute, reflektierte Zeit. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus der heutigen Podcast-Folge. Und wenn ihr mögt, dann ja, lasst uns gerne auch über LinkedIn connecten. All meine Social-Media-Links findet ihr auch in den Shownotes. Schöne Grüße aus Rostock City. Bleibt gesund und bleibt connected.